Deutschlandfunk Sportgespräch.
Triggerwarnung. Im folgenden Interview werden sexualisierte Gewalthandlungen und deren Folgen geschildert, die belastend und retraumatisierend sein können.
Mein Name ist Andrea Schildke und ich freue mich sehr, dass Boris Kaminski Gast in diesem Sportgespräch ist. Er war in seiner Kindheit und Jugend ein talentierter und erfolgreicher Tennisspieler. Und in diesem Sport hat er im Alter von 10 bis 13 Jahren schwere sexuelle Übergriffe erfahren durch seinen ehemaligen Trainer. Das ist jetzt ungefähr 30 Jahre her. Herr Kaminski, wie geht es Ihnen aktuell?
Aktuell geht's mir gut. Ich bin Vater von zwei gesunden Kindern und habe eigentlich mit meiner Aufarbeitung der Kindheit vor gut einem Jahr begonnen und merke jetzt für mich, dass eigentlich durch jedes Gespräch viele, viele Steine aus diesem Rucksack fallen, den man eigentlich seit Jahren auf dem Rücken trägt. Aber tatsächlich habe ich gut 30 Jahre dafür gebraucht, um mit Freunden, Bekannten, Familie über das Thema zu sprechen. Ja.
Und seit wann ist das so, dass Sie auf die Frage, wie geht es Ihnen, mit gut antworten können?
Ja, das ehrliche Gut unterscheidet sich von dem, was ich vielleicht vorher als gut betitelt habe. Und ich habe für mich erfahren, dass ich in den letzten 30 Jahren ein emotional sehr eingefasst war. Also diese Range zwischen Freude und Leid, die war immer sehr, sehr gering. Also ich war ein wenig emotionaler Mensch und dadurch, dass ich jetzt sozusagen mein in Anführungsstrichen Coming Out hatte, merke ich, dass ich viel emotionaler geworden bin, im Positiven wie auch im Negativen. Und das fühlt sich gut an, weil vieles, was man eigentlich verborgen gehalten hat, jetzt so ein bisschen rauskommt. Ja.
Ihre Motivation, Ihre Geschichte zu erzählen, ist ja zu verhindern, dass andere Kinder, Jugendliche, andere Menschen das erleben müssen, was Sie erlebt haben. Nämlich sexuelle Übergriffe durch eine Vertrauensperson. Das, was Ihnen widerfahren ist, passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Also da kommt ja nicht der Trainer und zerrt Sie in eine Ecke. Wie ist das bei Ihnen? Wie hat sich das angebahnt?
Das hat sich so angebahnt, dass ich im Alter von 9, 10 Jahren auf Sichtungslehrgängen gespielt habe, wo man eingeladen wurde, jeweils von Bezirkstrainern oder bezirksverantwortlichen Sichtungstrainern. Und dann bekommt man eigentlich ja so die Ehre, die nächste Stufe zu erreichen, kommt dann in Fördermaßnahmen, Fördertraining und gehört dann zu den, sage ich mal, Top 4 eines Bezirkes. Das war bei mir damals der Tennisbezirk Dortmund-Hamm. Und gerät dann so in den Fokus auch des Verbandes, des Westfälischen Tennisverbandes. Und da war es so, dass der damalige Bezirksjugendwart, der war auch Trainer, letztendlich aus meinem Heimatort kam und mich eigentlich 3 bis 4 Mal in der Woche angeboten hat, da ich aus einer großen Familie komme, mit 3 weiteren Geschwistern eben zum Training zu fahren, von zu Hause abzuholen, nach Hause zu bringen, um sich damit sozusagen diesen ersten Vertrauensvorschuss in der Familie bei meinen Eltern auch zu holen. Ja.
Das heißt, er hat ihre Eltern auch gekannt und da gezielt auch Kontakt gesucht und aufgenommen?
Ja, also soweit meine Erinnerung das zulässt, waren das damals viele Gespräche, die am Anfang natürlich geführt wurden. Und mir oder meinen Eltern wurde klar gemacht, dass ich ein großes Talent habe, welches zu fördern gilt. Und dass ich damit dann auch auf vielen nationalen, aber teilweise auch internationalen Turnieren spielen kann. Und da wird dir eigentlich so eine Art Tenniskarriere schon ausgebreitet, sage ich mal, und welche Möglichkeiten es da gibt. Und das hat insofern bei mir funktioniert, weil ich Feuer und Flamme war und unheimlich gern Tennis gespielt habe und am besten täglich. Und dementsprechend war ich da, natürlich heiß darauf, jedes Training mitzunehmen. Und in unserer Familie war es organisatorisch aufgrund der weiteren Kinder nicht möglich. Dementsprechend waren meine Eltern natürlich in so einer Situation auch erleichtert, dass sie diese Unterstützung bekamen. Und der Trainer oder der Bezirksjugendwart kam aus demselben Ort wie ich. Und es gab dann immer eine Fahrt von knapp 40 Minuten zum Training hin, vom Training wieder zurück. Und wir hatten dann 2 Stunden Training. Das heißt, es war meistens eigentlich, dass man fast direkt nach der Schule abgeholt wurde. Und wir dann letztendlich zum Training nach Hamm gefahren sind. 2 Stunden Training, Essen, Duschen, Hausaufgaben noch machen im Büro. Und dann eben wieder zurück, dass man so früh abends oder in der Abendzeit eigentlich wieder zu Hause war.
Das heißt, Sie waren sehr häufig mit dem Trainer allein.
Genau, sehr häufig. Auf jeder Autofahrt war ich mit ihm allein. Es gab dann auch diverse Situationen. Das war halt in einer Tennishalle, wo das Training stattgefunden hat. An der war ein Büro angeschlossen und dieser Trainer war auch Pächter dieser Tennishalle. Und hat dann natürlich auch in dem Büro gesessen, dass man nach dem Training auch in das Büro gegangen ist oder dann letztendlich auch ja, gemeinsam duschen gegangen ist nach den Trainingseinheiten, aber dann immer erst, wenn die anderen Kinder sozusagen die Halle verlassen haben.
Sie sind mit dem Trainer gemeinsam alleine duschen gegangen?
Ja, also das wurde mir immer so verkauft damals. Man ist da als Kind natürlich auch sehr empfänglich für jegliche Argumente eines Erwachsenen, der dann als Trainer natürlich oder als Bezirksverantwortlicher auch noch eine Person ist, zu der man sehr nach oben schaut. Mir wurde das natürlich so verkauft, dass ich dann erstmal meine Hausaufgaben machen sollte. Die anderen Kinder könnten das ja dann nachher zu Hause machen. Ich hätte ja meine Geschwister dann um mich. Es wäre doch viel einfacher, das im Büro zu machen. Und dann waren natürlich irgendwann alle Kinder aus der Halle raus und alle Eltern, die irgendwas hätten vielleicht mitbekommen können. Und dann ging es halt in die Dusche gemeinsam mit dem Trainer her.
Und in der Dusche haben dann Übergriffe begonnen?
Ja, das ist schwer zu beschreiben, weil letztendlich ging es immer Schritt für Schritt. Also es ist nicht so, wie Sie gerade sagten, man wird sofort in einen Missbrauch getrieben, sondern es hat sich über Monate aufgebaut. Erstmal wurde das Vertrauensverhältnis zu meinen Eltern aufgebaut, dann das natürlich auch das Vertrauensverhältnis damit zu mir von seiner Seite. Und dann fing das an mit auf die Beine fassen, über die Beine streicheln während den Autofahrten und gefällt dir das nicht und ist das komisch für dich? Nein, ist okay. Man will ja auch nicht Nein sagen in so einer Situation. Dann ging es darum, Abschiedsküsschen auf die Wange, bis irgendwann, ja gefühlt nach dem 4., 5. Monat der Abschiedskuss auf den Mund verpflichtend war, damit ich am nächsten Tag wieder abgeholt werde, beziehungsweise damit er auch, wenn man sich begrüßt hat, losfährt. Das Ganze fand aber immer in der Garagenauffahrt statt und die war nach rechts und links sozusagen blickdicht abgeschlossen mit 2 Hauswänden, sodass man da auch nichts sehen konnte. Das nimmst du als Kind aber nicht wahr, dass das Ganze natürlich eine heimliche Geschichte war, ist im Nachhinein klar. Nur in dem Moment habe ich das als Kind nicht wahrgenommen. Und dass man seine Eltern auf den Mund küsst, wenn man ins Bett geht oder seine Großeltern mal zur Begrüßung, war natürlich auch normal. Deswegen habe ich das als 9-, 10-Jähriger nicht wirklich hinterfragt. Es kam mir komisch vor, es war auch nicht schön. Es war immer für mich ein Gefühl auch des Ekels. Aber damit hat das Ganze begonnen und dann war es auch nicht so, dass bei dem ersten gemeinsamen Duschen irgendwo es zum Übergriff kam, sondern es war halt ja ein sehr schrittweiser Prozess. Und ich erinnere mich, dass so die ersten Übergriffe eigentlich bei den Tennisturnieren kamen, wo man dann, oder die ersten Momente, die ich als wirklich auch ekelhaft empfinde, wo ich nach Spielen dann von dem Trainer massiert wurde auf Hotelzimmern. Und das dann erstmal immer in Unterhose. Und irgendwann wurde dann die Unterhose runtergezogen und das ist doch nicht schlimm, was jetzt passiert. Und das hat aber dann sicherlich ein Dreivierteljahr gedauert, bis so diese ersten Übergriffe passiert sind, die man als schweren sexuellen Missbrauch beschreibt.
Möchten Sie das noch näher beschreiben?
Ich glaube, es ist wichtig, es näher zu beschreiben, weil wenn man heutzutage die Nachrichten sieht und liest, dann ist das immer sehr theoretisch und sehr entfernt. Und ich glaube, und das habe ich mir jetzt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, wahrscheinlich auch getriggert durch meine beiden Kinder, dass ich mich dagegen auflehnen möchte, dass es anderen Kindern passiert. Und deswegen muss vielleicht auch in der Tiefe drüber gesprochen werden, auch wenn das nicht leicht fällt und wenn das auch den Zuhörern nicht unbedingt leicht fällt. Aber man muss sich vorstellen, dass man dort als Kind auf einer Massageliege oder auf einem Bett, je nachdem, liegt und man ist einfach wehrlos. Also man hat nicht die Möglichkeit, irgendwo sich noch zu bewegen. Man hat auch die Möglichkeit, gar nicht mehr wirklich zu antworten. Also es sind viele Dinge, die ich noch sehr genau weiß, weil ich dort lag und ja, das in 3 Jahren knapp 100 Mal in der Form passiert ist. Und man ist absolut bewegungsunfähig, aber nimmt Dinge wahr wie die Farbe des Vorhangs, die Holzart des Betttisches oder die Temperatur in dem Raum. Das sind Dinge, die ich noch absolut im Gedächtnis habe. Die haben sich irgendwie in meinen Kopf eingebrannt. Alles andere habe ich komischerweise versucht zu verdrängen. Was ich weiß, ist, dass es ja, so perfide das klingen mag, ist immer zur Belohnung nach gewonnenen Spielen bei diesen nationalen Vergleichswettkämpfen immer eine Massage gab und es eben so anfing, dass das eben mit Öl auf Brust und Rücken passierte. Dann wurde halt irgendwann auch gar nicht mal bei den ersten Malen, sondern vielleicht so ab dem 7. bis 10. Mal wurde dann die Unterhose runtergezogen und ach schau mal, und wenn ich hier was mit dem Öl mache, ach dann tut sich da was und dann bewegt sich da was bei dir, das verändert sich und ach das ist ja interessant und guck mal, bei mir kann sich auch was verändern. Und das sind die Momente, die ich für mich so tief im Gedächtnis habe, dass sie immer noch nicht rausgekommen sind. Also ich sag mal, was dann letztendlich genau passiert. Ich weiß, wenn ich dann auf dem Bauch gelegen habe und das Öl über meinen Rücken lief und dann auch über den Po und in die Po-Ritze, so nach dem Motto, ach guck mal, jetzt ist da hinten was reingelaufen und ja, jetzt gehe ich mit meiner Hand mal da durch. Das sind so Dinge, die ich noch als extrem ekelhaft irgendwo empfinde, die ich auch irgendwie noch als ist schwierig. Also es fühlt sich immer noch so an, als wäre da noch was auf meinem Rücken teilweise. Aber ja, das ist etwas, wo ich drüber sprechen möchte, weil genauso ist es leider und so passiert es täglich. Und es darf nicht passieren und deswegen habe ich auch kein Problem damit, in die Tiefe zu gehen. Ja.
Wie konnten Sie dann weiter bei diesem Trainer trainieren? Wie haben Sie das für sich erklärt?
Also der Trainer hat das natürlich mir so verkauft, als sei das alles normal. Und als 10-, 11-Jähriger, 12-Jähriger, der in diesem Strudel, sage ich mal, dieses Fördertrainings drin ist, und so war es damals, es herrschte, obwohl wir da von 11-, 12-Jährigen reden, ein wahnsinniger Druck schon, der aufgebaut wurde. Nur wenn du deine Erfolge erreichst, bleibst du in dem Förderprogramm. Und nur dann müssen deine Eltern kein Geld dafür bezahlen. Und nur dann wirst du zum Training gefahren und spielst die Vergleichswettkämpfe gegen die anderen Top 10 aus Deutschland. Da folgt man einfach dem, was die Erwachsenen sagen. Das ist halt das Schlimme, dass du als Kind das ja nicht realisierst. Du kennst ja keine Unterschiede, du hast ja keine Vergleiche. Du weißt ja nicht, wie es anders ist. Für mich war das ja vielleicht gefühlt so, dass es anderen Kindern wahrscheinlich genauso geht und dass das dazugehört. Das ist ja ganz schlimm, dass ich eigentlich nicht weiß, wie viel Spaß Tennis als Kind machen kann. Aber ich hätte halt gerne nur Tennis gespielt und mich nicht diesem ganzen Mist unterzogen. Ja.
Wann haben Sie gemerkt, das ist gar nicht normal, was er mit dir macht?
Als ich ja, irgendwann auch Gespräche und Freunde, sage ich mal, im Tennis hatte, wo ich gemerkt habe, hey, da fahren immer die Eltern mit und die fahren in ein Hotel und die Kinder fahren mit dem Lachen nach Hause. Und ich selber mich dann auch in der Zeit in ein Mädchen verliebt habe oder verknallt habe, mit der ich gerne zusammen sein wollte. Und dann das Gefühl hatte, es hört sich bekloppt an, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen. Weil ich dachte, ich kann nicht mit dem Mädchen zusammen sein und gleichzeitig mit diesem Trainer. Weil mir wurde immer eine Beziehung suggeriert, als hätte ich zu diesem Mann eine Beziehung. Das hat sich, glaube ich, bei mir so festgesetzt, eben durch sein Handeln, durch sein Tun, durch seine Aussagen. Und für mich war das gefühlt wie eine Beziehung und diese Art Beziehung habe ich auch beendet. Ich habe zu ihm dann eben im Alter von 13, knapp 14 Jahren gesagt, ich möchte diese Beziehung beenden. Ich möchte mich von dir trennen, weil ich mit einem Mädchen zusammen sein möchte. Und ja, es hat keine 2 Monate gedauert. Dann habe ich ihn mit einem Jungen gesehen, der 10 Jahre alt war, ein Tennistalent war, blonde Haare hatte, mit dem er dann im Freibad war. Mit dem er danach sozusagen auch mehrere Monate noch zusammen war. Also es gab einen direkten Nachfolger.
Sie haben gesagt, der Trainer hat sich in die Familie eingebracht, eingeschleimt, kann man vielleicht auch sagen.
Ja, ja.
Was haben Ihre Eltern davon mitbekommen? Haben die was mitbekommen, dass das alles nicht normal ist?
Jetzt im Nachhinein, im Mai, habe ich meinen Eltern diese Geschichte in der Tiefe erzählt. Es ist bei denen natürlich auch irgendwo eine Welt zusammengebrochen. Es ist so, dass er anfangs versucht hat, meine Mutter sogar auch sich für den Bezirk zu engagieren als Breitensportwartin, hat viele Gespräche mit ihr geführt, hat darüber viel Vertrauen auch von ihr natürlich gewonnen, wie sehr er sich ja auch für mich engagiert und dass ich so ein Riesentalent sei und dass er mich fördert und das Ganze aber macht, ohne dass er damit Geld verdienen möchte. Das sei für ihn einfach wichtig, da ein Kind nach vorne zu bringen aus unserem Ort, aus unserer Region. Und hat sich damit wahnsinnig viel Vertrauen erkauft, sozusagen durch seine Aussagen. Und so kam es, dass er sich immer als Freund oder Onkel der Familie ausgegeben hat. Und mein damaliger Patenonkel, zu dem hatte ich damals keinen Kontakt und auch heute nicht mehr, der war so ein bisschen weg aus der Familie und er hat sich dann immer als mein Patenonkel angeboten. Dann kann ich ja der Patenonkel sein. Und dann ist es halt so, dass dann der Trainer auch zum Geburtstag kommt und später tatsächlich sogar Weihnachten an Heiligabend bei uns war und meine Geschwister mit beschenkt hat, mich mit dem größten Geschenk versehen hat und ich dann auch zum Ende, sage ich mal, unserer in Anführungsstrichen Beziehung sogar 2 Wochen mit ihm auf Sylt in einem Urlaub war. Parallel war aber mein Tennisfreund dort mit anderen Eltern und ich wollte eigentlich mit diesem Kumpel damals in den Tennis oder in diesen Urlaub nach Sylt fahren und er hat dann angeboten, hat gesagt, nee, du brauchst nicht mit denen fahren, ich wollte da sowieso mal hin und einen schönen Urlaub und dann kann ich ja auch mitkommen und dann sagt deinen Eltern oder dann rede ich mit deiner Mama, dass sie nur einen Teil bezahlen muss, den anderen Teil zahle ich dann. Und dann haben wir zusammen nochmal einen schönen Urlaub und dann kannst du ja trotzdem deinen Freund da treffen. Und dann waren wir auch täglich eigentlich mit meinen Freunden, meinem Kumpel und seinen Eltern dort am Strand. Aber ja, es wusste halt niemand, was dann abends im Apartment passiert.
Und auch vom Verein her wusste man nichts oder?
Doch. Und das ist das Schlimme an der Geschichte. Also es aus meinem Heimatverein, oder die Anlage meines Heimatvereins durfte er nicht mehr betreten, weil er vorher etwas mit dem Sohn des Präsidenten auch hatte oder beziehungsweise versucht, was zu haben oder hat ihn auch teilweise missbraucht. Das hat sich im Nachhinein für mich herausgestellt, weil der Mann mich angesprochen hat und mir seine Geschichte erzählt hat und sagte, Boris, du warst doch auch damals mit dem, ne, zusammen, wie auch immer. Und ich sagte, ja, und das wäre er auch gewesen. Und deswegen hatte er auch dann Anlagenverbot, durfte nicht mehr auf dieser Anlage sein. Wie sich nachher für mich rausstellte, auch nochmal auf einer anderen Anlage in dem Kreis oder im Bezirk Dortmund haben. Das heißt, dieser Mensch durfte schon mal nicht mehr auf 2 Tennisanlagen in der Region, war aber trotzdem Bezirksjugendwart, war für den Verband sozusagen der Betreuer auf den Verbandsvergleichswettkämpfen und gefühlt wussten es alle in verantwortlichen Positionen, also vom Verbandsjugendwart über Verbandstrainer, Bezirkstrainer und Co. Er hat sich damals mit dem verantwortlichen Bezirkstrainer, der heute noch Profitrainer ist, von ATP-Spielern, die Halle geteilt als Pächter. Und da war klar, dass ich immer derjenige war, der mit diesem Mann ins Büro musste und das über Jahre und dass es vor mir Jungs gab und nach mir Jungs gab. Und das ist auch das für mich Unerklärliche, dass diese Menschen sich nicht erhoben haben und irgendwas gemacht haben, um uns Kinder dort zu schützen. Und diese Menschen sind heute noch in wichtigen Positionen.
Haben Sie die zur Rede gestellt?
Nein, bislang nicht. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich die Menschen sehe.
Sie haben nach 30 Jahren, nachdem das alles passiert ist, haben Sie das so entnehme ich das aus dem, was Sie schildern, für sich realisiert und können da jetzt mitarbeiten oder für andere vielleicht arbeiten. Was ist aus dem Trainer geworden? Lebt er überhaupt noch?
Dieser Trainer war noch viele Jahre Pächter dieser Tennishalle, war auch viele Jahre noch im Bezirk und im Verband tätig. Das heißt, es wird auch viele Nachfolgekinder noch gegeben haben, die auch ermittelt worden sind durch die Staatsanwaltschaft, weil ich sie auch zur Anzeige gebracht habe. Diese anderen Kinder oder mittlerweile Erwachsenen wollen aber keine Aussage tätigen. Das heißt, das Verfahren wurde eingestellt, weil es bei mir leider um die Verjährungsfrist von knapp 30 Jahren geht. Und der war eben noch lange in der Tennisszene unterwegs, ist dann irgendwann dort ausgeschieden, ich weiß nicht aus welchen Gründen, ist dann Busfahrer bei der Stadt Dortmund geworden, Schulbusfahrer. Als Taxifahrer war er noch unterwegs, das ist das, was ich noch erfahren habe. Mittlerweile ist er Mitte 70 und Rentner und wohnt noch in meiner Heimatstadt. Ja, aber wie gesagt, viele andere, die damals in der Szene waren, sind immer noch aktiv, teils als Trainer, teils als Verantwortliche, teils als Präsident. Und die haben sich damals weggeduckt und die werden sich auch heute noch wegducken, da bin ich fest von überzeugt.
Sie haben gesagt, Sie haben Anzeige erstattet und da ist nichts weiter, konnte nichts weiter draus werden, weil die Verjährungsfrist vorbei ist. Mhm. Was haben Sie da gedacht, als Ihnen gesagt wurde, geht jetzt nicht mehr?
Ich habe in 30 Jahren, glaube ich, zweimal geweint und das war das dritte Mal. Also das war der Moment, wo mir die Knie weggegangen sind, wo ich wirklich, wo es ja einfach mal raus musste und ich erstmal 2-3 Tage Probleme hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich wollte das Thema eigentlich komplett ad acta legen und sagen, ich befasse mich mit dem Mist nie wieder. Bis ich dann eben so, ja, immer dieses Gefühl des Kämpfers bekommen habe und dachte, nee, so nicht. Und ich habe selber Kinder und ich sehe viele andere Kinder und denke immer nur, das kann nicht sein, dass man sich mit dem Thema nicht befasst und hab dann gedacht, okay, dann gehe ich den anderen Weg und gehe den sehr offensiv, weil ich nicht der Typ bin, der in Gremien mitarbeiten kann. Ich habe dadurch, dass ich viel immer noch im Leistungssport tätig war und bin, kenne ich Gremiumsarbeit sehr, sehr gut und weiß, wie sich Verbände eben mit dem Thema befassen bzw. nicht befassen, in meinen Augen absolut unzureichend. Und habe halt gedacht, gut, dann gehe ich sehr offensiv damit rum und bin bereit, das auch der Öffentlichkeit zu erzählen, auch in der Tiefe, wie Missbrauch stattfindet mit Kindern. Bei Kindern im Leistungssport, wie einfach es Trainern und Funktionären gemacht wird, eben Missbrauch auszuüben, um etwas zu bewegen. In welcher Form auch immer, aber ich möchte, dass darüber gesprochen wird, dass dieses Tabuthema auf den Tisch kommt und nicht immer mit einem, sage ich mal, 10-Punkte-Plan und einem Positionierungsblatt dann abgetan wird von Verbänden nach dem Motto, wir haben ja was getan, wir haben uns ja gegen Missbrauch positioniert. Damit ist aber keinem Kind, welches missbraucht wird, geholfen.
Da kommen wir vielleicht gleich noch zu der Rolle des organisierten Sports. Vielleicht als Erläuterung, Sie haben Sport studiert und sind auch dann im Sport aktiv gewesen als Trainer einer Basketball-Zweitligamannschaft der Männer und sind jetzt aktuell Co-Trainer einer Frauen-Basketball-Bundesligamannschaft. Also Sie sind dem Sport treu geblieben in diversen Positionen. Da gehen wir vielleicht auch gleich noch drauf ein, wie Sie im Sport zurechtkommen. Bei dem, was Sie in Ihrer Jugend erlebt haben, wenn man dafür einen Begriff finden würde, empfinden Sie sich als Opfer als Betroffener oder vielleicht, wie es im englischen Sprachgebrauch ist, Survivor, Überlebender?
Also Survivor wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil ich keine Todesangst hatte. Man hatte als Kind das, in diesen Situationen das Gefühl der Wehrlosigkeit, der absoluten Wehrlosigkeit, hat aber trotzdem immer ein gewisses Restvertrauen gehabt und gedacht, das, was der Erwachsene mit mir tut, der mir eigentlich den ganzen Tag nur Gutes tun will, der macht schon das Richtige. Auch wenn es sich total komisch anfühlte oder ja, auch ekelhaft anfühlte natürlich. Aber deswegen wäre Survivor ein bisschen hochgegriffen. Ich habe das Wort Opfer für mich vermieden, ohne Ende. Ich wollte nie als Opfer bezeichnet werden, weil ich der deutsche Sprachgebrauch für mich, so wie er sich für mich darstellt, verbindet man mit dem Wort Opfer Schwäche, Wehrlosigkeit, Schamgefühl und andere Dinge. Und damit wollte ich mich in meinen Positionen, gerade im Sport, in Führungspositionen nicht gleichsetzen, weil ich dort immer ein Anführer sein musste, in den Trainerpositionen oder auch Geschäftsführerpositionen. Und habe jetzt eigentlich seit der Veröffentlichung meiner Kindheit benutze ich für mich das Wort Opfer, weil ich auch anderen Opfern Mut machen möchte, dass Opfer eben nicht schwach sind, sondern in dem Moment, gerade wo sie ihre Geschichte teilen, eine besondere Stärke haben, die andere Menschen vielleicht nicht haben. Also ich verbinde das Wort Opfer für mich mittlerweile mit Stärke und mit Mut und eben nicht mit Schwäche und Wehrlosigkeit.
Sie sitzen mir jetzt gegenüber und das kann ich nur unterstreichen. Sie wirken oder sind für mich ein mutiger, starker Mann. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Lebenslauf nicht einfach so straight weitergegangen ist. Also das klingt so, ja, er hat Sport studiert, er ist erfolgreicher Trainer geworden, Führungspositionen im Sport begleitet. Ist das tatsächlich so glatt gelaufen? Welche Folgen hatten die Übergriffe für Ihr Leben?
Also es ist eigentlich fast ein Doppelleben, was man führt, weil man, ich will nicht sagen, das ist, glaube ich, mit Schizophrenie oder allem nicht vergleichbar. Ich will da nicht in die psychologische Schiene abdriften, von der ich zu wenig Ahnung habe. Aber nichtsdestotrotz hat man ein Parallel-Ich. Also ich sag mal, es ist so dieses missbrauchte Ich, was die ganze Zeit neben mir gelebt hat und in vielen Situationen, in denen ich dann alleine war oder viel beruflichen Druck gespürt habe, dann rauskam und sich entladen hat oder entladen werden musste. Und irgendwo habe ich, glaube ich, dadurch, dass ich extrem viel Sport gemacht habe oder dem Sport dann als Coach verbunden geblieben bin, immer meine Ventile dadurch gehabt und gesucht und gefunden. Hatte aber auch meine Ventile im Alkohol, habe auch in der Zeit des Sportstudiums und danach diverse Drogen konsumiert, um letztendlich wahrscheinlich einerseits, wie viele junge Menschen das machen, sich auszuprobieren. Ich will das gar nicht alles auf Missbrauch schieben, aber letztendlich habe ich in den Situationen, in denen ich high war oder betrunken war, hat sich's nicht mehr so schlimm angefühlt. Weil immer so, sage ich mal, etwas über jeder Beziehung schwebte, über jeder Freundschaft, zu meinem Mitbewohner, zu anderen Freunden im Sport, zur Familie, über was ich nie gesprochen habe, nie sprechen konnte, was mich vielleicht auch sehr zerbrechlich dargestellt hätte in dem Moment. Und deswegen habe ich das dann entweder durch den Sport kompensiert oder in der Freizeit durch Alkohol weggespült. Und da waren Zeiten dabei, wo ich, glaube ich, schon sehr viel getrunken habe und täglich.
Wussten Sie, dass Ihre Kindheitsgeschichte der Grund dafür sein könnte? Also wussten Sie, dass dieses Ganze, was Sie wegspülen wollten, tatsächlich die Übergriffe, die schweren sexuellen Gewalttaten in der Vergangenheit waren? Oder haben Sie das erst später zusammengebracht?
Das wusste ich schon. Ich glaube, das ist mir in den Momenten im Rausch immer bewusst geworden. Und das war gleichzeitig das Schlimme oder das absolut Kontraproduktive. Man denkt, man bewältigt etwas oder verdrängt etwas, indem man sich einen Rausch zuführt, ob jetzt durch Drogen oder Alkohol. Und eigentlich macht es die Situation des Rausches nachher sogar noch schlimmer, weil ich dann häufig in eine Art kurze Depression vielleicht gefallen bin, wenn man das so beschreiben kann. wo man dann auch suizidäre Gedanken hat und eben die Welt und das eigene Sein hinterfragt und sagt, was mache ich hier eigentlich, was ist mir da passiert, und das kann ich nie mit jemandem teilen und dann werde ich immer als schwach dargestellt und so nach dem Motto, gut, dann nehme ich es lieber schnell mit ins Grab.
Und was hat Sie dann am Leben gehalten?
Tatsächlich der Sport und die Freunde und zwei, drei verrückte Situationen, wo es einmal, sage ich mal, kurz davor war und ich mit einem, wie ich das so sagen kann, mit einem Auto vor einer Brücke stand in meiner Heimatstadt. Ich dachte, wenn, dann in meiner Heimatstadt. Hat mein damaliger Mitbewohner und bester Freund angerufen und der wusste natürlich nicht von meiner Situation, und in der ich gerade stecke, und sagte halt nur, was machst du und warum bist du nach Hause gefahren und sag doch Bescheid und was fällt dir eigentlich ein und wir wollten doch heute Abend rausgehen und dies und das. Und dadurch war die Situation für mich so, so verrückt, dass ich angefangen habe zu lachen, und als er auflegte, fing ich an, ein bisschen zu weinen und bin dann da spazieren gegangen, habe gesagt, nee, das kann ich alles nicht bringen, also das ist jetzt albern, was ich mache, das Leben ist schön, und das hat mir gerade mein Kumpel nochmal bestätigt, dass ich dann auch schnell immer aus diesen Situationen eigentlich rausgekommen bin und der Sport und die Arbeit mich da irgendwo oben gehalten haben. Und dann eben bis zum 30. Lebensjahr eigentlich, ich wie ein Wilder gearbeitet habe, teilweise in zweieinhalb Jobs, und dann meine Frau kennengelernt habe. Und mit ihr habe ich sehr früh die Geschichte teilen können. Ich weiß bis heute nicht warum, aber doch wahrscheinlich schon. Deswegen ist sie meine Frau und auch heute noch. Und wir sind sehr, sehr glücklich. Gerade deswegen, weil sie mir, glaube ich, damals ein sehr gutes Gefühl gegeben hat und sehr früh und sehr schnell ich das mit ihr teilen konnte, obwohl ich vorher auch natürlich andere Beziehungen hatte, aber da habe ich nicht drüber gesprochen. Und mit ihr konnte ich das, und sie hat mich eigentlich auch über die Jahre begleitet, und natürlich im Moment ist sie da auch der Fels in der Brandung für mich. Ja.
Der Sport hat ihn, oder auch der Sport hat Ihnen quasi das Leben gerettet, wenn man das so sagen darf. Und trotzdem, Sie kennen die Sportstruktur von innen und sehen aber bei Ihrem Thema jetzt, bei dem Thema Verhindern von sexualisierter Gewalt oder auch Aufarbeiten, sehen Sie viele Defizite, haben Sie gerade schon angesprochen. Was sehen Sie im Sport, was bei diesem Thema nicht funktioniert, Ihrer Ansicht nach?
Ich glaube, dass die Verbände und die Organisationsstrukturen sich überhaupt nicht um die Ursache kümmern. Es geht ja darum, dass wir aktuell, so wie die Strukturen da sind, dem Missbrauch Tür und Tor öffnen. Und ich zudem erkenne, auch aufgrund anderer Geschichten, von denen ich in den letzten 2 Jahren, seitdem ich mich natürlich nochmal anders mit dem Thema beschäftige, von den Verbänden nicht ernst genommen werden, Opfer nicht ernst genommen werden, Opfer nicht unterstützt werden, in keinster Form oder in viel zu geringer Form, hängt dann immer so ein bisschen vom Verband ab. Und alles, was ein unangenehmes Thema ist, von den Verbänden oder auch den Funktionären einfach lieber zur Seite geschoben wird, denn es ist ein negatives Thema, es ist ein Tabu und damit möchte ich mich ungern beschäftigen und es wirft ein schlechtes Licht auf mich. Und das Maximale, was dabei rauskommt, für mich gefühlt, sind halt dann Positionspapiere, sind irgendwelche Pläne, wie man sich verhalten sollte, wenn denn etwas passiert. Aber wenn ich als Kind ein Opfer bin, dann gehe ich nicht auf die Homepage meines Verbandes und suche mir da einen Ansprechpartner oder gucke, wie geht denn der Tennisverband oder wie geht der Basketballverband damit um. Sondern die Ursache muss bekämpft werden. Das heißt, man muss in die Trainerausbildung gehen. Es muss ganz klar thematisiert werden in der Trainerausbildung. Du bringst kein Kind nach Hause mit dem Auto. Es gibt keine Situation, wo du alleine mit einem Kind in einem verschlossenen Raum bist, wo dich andere nicht sehen können. Das muss überhaupt gar nicht sein, in keiner Sportart. Und in keiner Betreuung eines Spielers muss es diese Gespräche geben, um natürlich den Trainer auch und die abertausenden Trainer in Deutschland vor solchen Situationen zu schützen. Aber insbesondere natürlich, um die Kinder zu schützen, dass sie da nicht Opfer von solchen Übergriffen werden. Und diese Momente. Und so war es bei mir und so war es auch bei vielen anderen Geschichten, die ich mittlerweile gehört und gelesen habe, ist es halt immer der Auftakt. Also es sind diese vier Augenmomente mit dem Trainer oder mit der Verantwortungsperson, die dann, sag ich mal, diese Momente ja mit dem Kind suchen. Und allein die darf ich diesem Menschen nicht geben, nicht bieten. Und das wäre schon etwas, wenn man da in der Trainerausbildung wirklich rangehen würde, womit man was erreichen kann. Und dann müssen Verbände und Funktionäre sich auch um solche Menschen, um Opfer kümmern, müssen auch zeigen, dass sie etwas tun und Missbrauch verfolgen. Es gibt das Beispiel des Deutschen Tennisbundes, wo ein Missbrauchsopfer aus Schleswig, ein Mädchen bis zum Präsidenten sich hat durchstellen lassen, der dann gesagt hat, das ist ganz schlimm, das ist eine ganz schlimme Geschichte, herzzerreißend, aber ich kann Ihnen in meiner Position nicht helfen. Und das ist etwas, wo ich denke, dass die höchste Position des Deutschen Tennisbundes so einem Opfer im Tennis nicht helfen kann. Das ist für mich unerklärlich. Warum steht er nicht auf, ruft an und sagt, ich bin morgen bei euch beim Tennisclub, ich habe einen Termin mit dem Präsidenten und ich werde da sein und ich werde helfen. Das, was da passiert, darf keinem anderen Kind in Deutschland passieren. Das wäre für mich die logische Reaktion gewesen eines Präsidenten eines Tennisbundes. Und dann zu sagen, wenn solche Menschen bei euch Trainer sind, dann sehen wir zu, dass sie ab morgen kein Trainer mehr sind. Und das stehen wir gemeinsam mit dem Verein durch und gehen durch jede Klagestufe, was auch immer. Aber es gab halt in der Folge dieses Telefonates noch weitere Mädchen, die von dem Trainer missbraucht worden sind. Das heißt, der Präsident des Deutschen Tennisbundes hätte es unterbinden können. Und leider, glaube ich, ist es in vielen anderen Organisationen auch so, weil diese Themen lieber vom Tisch gekehrt werden, als sich damit zu befassen.
Es ist ja sogar schon ungewöhnlich, dass eine Tennisspielerin oder überhaupt eine Betroffene, ein Betroffener sich an die Sportorganisation wendet. Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die diese Gewalterfahrung gemacht haben, haben gesagt, also das wären die Letzten, an die ich mich wenden würde, der organisierte Sport.
Ja, aber es ist schwierig, an wen soll man sich wenden? Ich habe das Problem hatte ich 30 Jahre lang. Ich habe ein, zwei vertraute Personen gehabt, mit denen ich darüber gesprochen habe. Die haben mich darin bestärkt, was zu tun, aber die waren in dem Moment auch erstmal überfordert mit der Geschichte und haben gesagt, wow, du musst was machen, aber was können wir tun? Gibt's dann, weiß ich noch, hat mein Bruder mir mal eine Nummer zugeschickt, wo ich mich melden kann, aber da ruft man auch nicht mal ebenso an. Das war für mich eine wahnsinnige Überwindung, im Januar die Polizei anzurufen und Anzeige zu erstatten. Und auch da wird man erstmal zweimal durchgestellt zu jemandem, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und dann war derjenige nicht da und dann hieß es, der ruft sie später zurück. Und ich wollte in dem Moment die Geschichte erzählen und nicht irgendwie später, das weiß ich noch, das war für mich ganz komisch. Ich habe gedacht, wenn der gleich anruft, kann ich das überhaupt noch erzählen? Weil ich war gerade stark, aber bin ich in 10 Minuten noch so stark, dass ich das nochmal so teilen kann? Und das ist total schwierig, weil man natürlich irgendwo eine Vertrauensperson braucht und man braucht ein besonderes Gefühl, um das erzählen zu können. Mittlerweile habe ich meine Geschichte im letzten halben Jahr deutlich häufiger erzählt, natürlich als früher. Da fällt mir das einfacher. Aber auch ich merke, dass ich, wenn ich das erzähle, wenn ich Ihnen das erzähle, wenn ich das anderen Menschen erzähle, brauche ich erstmal ein sehr positives Gefühl, um das zu können. Weil mir sonst auch ständig die Stimme wegbleibt und mir das sehr schwer fällt, darüber zu sprechen. Aber für ein Opfer heutzutage, ja, wo soll es anrufen? Ich weiß es nicht. Und das ist das nächste Problem, das größte Problem. An wen soll sich das Opfer wenden? Ne?
Würden Sie denken, es braucht eine Stelle im Sport, an die Sie sich vielleicht gerne gewendet hätten? Oder was hätte Ihnen, als Sie danach gesucht haben, was hätte Ihnen da geholfen?
Also in meinem persönlichen Fall war es eine Einblendung in einer Dokumentation von Sport Insight, wo die Aufarbeitungskommission eingeblendet wurde. Und das war für mich der Moment, wo ich wusste, okay, da kann ich ganz anonym erstmal, wenn ich es möchte, eine E-Mail hinschreiben. Und dann ist mir beim Schreiben aufgefallen, ich möchte nicht mehr anonym sein und meinen Namen, Adresse, alles hingeschrieben, gesagt, bitte meldet euch, ich möchte gerne was machen. Möchte die Geschichte teilen, möchte Kinder davor bewahren, ein ähnliches Schicksal zu haben.
Vielleicht kann ich einmal kurz einschieben. Aufarbeitungskommission ist die Kommission, die bei der Bundesregierung angesiedelt ist und die sich vor einigen Jahren gegründet hat, um Fälle von sexuellem Missbrauch in Deutschland aufzuarbeiten. Angefangen haben die mit den Kirchen, Familien, Heimen, DDR-Heimen und dann kam der Sport und die haben aufgerufen, Betroffene aus dem Sport, bitte meldet euch und das hat sie dann erreicht.
Das hat mich genau erreicht über die Doku, die ich damals gesehen habe und vorher hätte ich auch keine Ansprechpartner für mich gehabt oder gefunden oder auch dann online irgendwo. Wenn man da was eingibt, natürlich gibt es dort gewisse Stellen, wo man anrufen kann, aber das ist schwierig, seine Geschichte am Telefon zu teilen mit einer komplett fremden Person, wenn man weiß, gut, es ist deren Job, da passiert jetzt irgendwie gar nichts mit meiner Geschichte. Man möchte ja eine Antwort haben, man möchte einen Pfad aufgezeigt bekommen, man möchte irgendwo, hat man eine gewisse Erwartungshaltung und diese Angst, dass diese Erwartung nicht erfüllt wird, die war mir schon immer sehr, sehr groß damals. Deswegen habe ich, glaube ich, auch diesen Schritt gewählt mit der Aufarbeitungskommission, weil ich es dort erstmal schreiben konnte. Und das hat mir persönlich sehr geholfen. Wenn ich gewusst hätte, dass es jemanden speziell für Sportler gibt, der unabhängig arbeitet, unabhängig von Verbänden, unabhängig von Sportpolitik, dann wäre das sicherlich meine erste Anlaufstelle gewesen, aber die habe ich nicht gefunden.
Weil es sie nicht gibt oder noch gar nicht gibt vielleicht.
Genau, das wäre toll, wenn da in die Richtung was passieren könnte, weil ich auch immer denke, dass der Sport an sich wahnsinnig mächtig ist in Deutschland. Und wenn die Präsidien in Deutschland von den führenden Spitzensportverbänden sich zusammentun könnten, um gewisse Dinge, die sie proklamieren auf ihren Homepages. Ja, alle, natürlich will keiner Missbrauch begünstigen und alle schreiben ja, sie haben 10 Regeln, wie sie darauf achten wollen, dass kein Missbrauch in ihrem Verband passiert. Nur wenn sie sich zusammentun und sagen, wir wollen mal auch politisch was bewegen, vielleicht sogar die Gesetzeslage verändern, dass es härtere Gesetze gegen Missbrauch gibt. Die Gesetze haben sich in den letzten Jahren verändert, das ist schon ein positiver Schritt. Nur ist auch eine Verjährung von 30 Jahren in meinen Augen nicht ausreichend, sondern ich finde, dass Kindesmissbrauch nicht verjähren sollte und nicht verjähren darf. Das wäre schon eine Sache. Wenn ich glaube, dass der Sport genug Macht hat, dass die Präsidien oder die Präsidenten auch genug Macht haben, um auch da auf die Politik einzuwirken, auf die Justiz einzuwirken und um vielleicht auch gemeinsam irgendwo da Zeichen zu setzen. Also um vielleicht so eine Stelle zu fördern, die sich dann als Anlaufstelle für Opfer darbietet und sagt, oh, wir machen etwas kofinanziert durch alle Spitzenverbände, wie auch immer. Aber das, was aktuell passiert, geht für mich gen Null.
Aber es sind andere, die was vorantreiben, nämlich der Verein Athleten Deutschland. Der hat ja die Idee gehabt für ein Zentrum für Safe Sport, heißt das, das ja viel mehr sein soll als eine Anlaufstelle. Das soll ja ein Netzwerk sein aus Juristen, Psychologinnen, Expertinnen im Sport und darüber hinaus. Es soll auch Strafen für Täterinnen, Täter voranbringen, überprüfen, funktionieren diese Regeln, die ihr euch gegeben habt überhaupt, Sanktionen, Entzug von Trainerlizenzen, aber auch Beratung für Betroffene und Vereine, damit die wissen, wie gehen wir damit um mit so einem Fall, weil die sind ja auch oft überfordert. Und dieses Zentrum haben die politischen Parteien registriert, die Idee aufgenommen und jetzt sogar im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Ich finde, das ist schon ein enormer Erfolg, weil das innerhalb eines Jahres von der Idee bis zur Festschreibung gekommen ist. Ist das für Sie so ein Hoffnungsschimmer?
Sogar ein bisschen mehr. Also ich finde, Hoffnungsschimmer ist da sogar untertrieben. Ich finde es den absolut richtigen Weg, weil das Thema damit eben durch Athleten Deutschland, durch einen unabhängigen e.V. ja auch in der Politik ankommt und man sieht, dass es funktioniert und eigentlich beschämend, dass es über die letzten Jahrzehnte auch anderen hätte gelingen können, sich mit dem Thema zu befassen und das in die Politik zu bringen. Da muss dann erst Athleten Deutschland das innerhalb eines Jahres, wie Sie gerade sagten, schaffen, dass das sogar in den Koalitionsvertrag kommt. Das ist der absolut richtige Schritt. Nur ist meine Befürchtung, dass dieses Thema dann dennoch sehr viel Zeit braucht, bis es an dem Punkt angekommen ist, wo es Opfern hilft, wo es genug präventive Maßnahmen leistet, bis genug Trainer, sag ich mal, in der Ausbildung sich mit dem Thema befassen können. Weil dieser Prozess, und dazu habe ich eben jahrelang auch Gremienarbeit in Spitzensportverbänden gemacht, der ist leider wahnsinnig lang und an jedem Tag werden Kinder weiterhin im Sport missbraucht. Da gibt es kein zu schnell und da gibt es nicht, wir brauchen noch Zeit. Das ist das, was ich aus meiner Sicht sagen kann. Ich sage mal, auch heute werden Kinder wieder im Sport missbraucht und morgen auch und übermorgen auch. Und es ist jedes Mal ein Leben, was dadurch auf sehr negative Weise beeinflusst wird. Und das gilt es irgendwie zu vermeiden. Und da wäre mein Wunsch eben, solche Dinge zu priorisieren und nicht irgendwo hinten anzustellen. Weder auf der politischen Seite noch bei der Seite Athleten Deutschland, weil die Kinder denen eben sowas gerade heute und morgen widerfährt, ganz schnell Hilfe brauchen.
Wie können Sie sich da einbringen oder wollen Sie sich da einbringen in diesen Prozess, dass es schneller geht?
Ich biete da meine Hilfe an, aber nochmal so, Gremienarbeit ist nicht meins. Das hat mich den Sport sogar teilweise vielleicht ein bisschen madig gemacht, weil ich mich da sehr viel mit Sportpolitik auseinandersetzen wollte. Und ich bin Kind des Ruhrgebiets und bin Anpacker, habe eine Anpacker-Mentalität. Und ich möchte gerne auf andere Art und Weise helfen. Also ich habe auch der Aufarbeitungskommission angeboten, dass ich bei öffentlichen Hearings meine Geschichte erzählen würde, dass ich gerne vielleicht bei Vereinen, bei Großsportvereinen auch meine Geschichte erzähle, mich vor Kinder setze und erzähle, was passieren kann, um sie davor zu beschützen oder um ihnen auch einen Anlaufpunkt oder eine Anlaufperson zu bieten, der sie sich öffnen können oder sich bei mir vielleicht sogar melden können, weil es, glaube ich, schon einfacher fällt, sich bei einem anderen Opfer zu öffnen. Das würde ich gerne machen, weil ich dann weiß, dass ich direkt etwas tun kann und direkt einem Kind oder zwei Kindern helfen könnte. Und eben auch für das Thema öffentlich sensibilisieren kann und auch in der Tiefe drüber sprechen kann. Gremienarbeit, wie gesagt, nochmal ist nicht so meins, weil mir die Prozesse zu lange dauern.
Sie sind ja so etwas wie ein Einzelkämpfer. Das sage ich deshalb, weil Betroffene aus dem Sport ihre Geschichte immer einzeln erzählen, einfach weil sie sich untereinander nicht kennen. In der Kirche oder wenn ich an den eckigen Tisch denke, die Vereinigung von Betroffenen aus katholischen Internaten oder auch von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche, die haben sich ja mit Wucht gefunden, weil sie festgestellt haben, in meinem Internat haben viel mehr meine Geschichte erlebt. Wäre das etwas, was auch helfen könnte, dass Betroffene aus dem Sport sich zusammentun, vernetzen?
Ja, absolut. Ich glaube, dass da jede Gruppierung letztendlich weiterhilft, weil die Gruppe dich dann nochmal stärker macht. Und je mehr Leute auch versuchen, vielleicht mit ihrer Geschichte Einfluss auf etwas zu nehmen, desto mehr werden sie erreichen. Gar keine Frage. Ich habe auch da nach solchen Gruppen schon mal geschaut. Das gibt es ja auch unabhängig jetzt von Missbrauch im Sport, wie Sie gerade sagten, gibt es das im Bereich Missbrauch in der Kirche. Auch da habe ich mal überlegt, mich so einer Gruppe anzuschließen oder vielleicht sogar selber eine zu eröffnen. Aber wie gesagt, ich hatte es gerade schon kurz erwähnt, ich habe zwei Kinder. Ich bin noch als Co-Trainer in der Bundesliga Damen im Basketball unterwegs und habe noch einen Vollzeitjob. Das ist schwierig, was so meine Zeitpläne angeht, in denen ich mich da noch engagieren kann. Und ich muss auch gestehen, das letzte halbe Jahr hat mir sehr viel Kraft geraubt. Das ist schon sehr anstrengend, also mental sehr anstrengend, weil man natürlich immer wieder getriggert wird, wenn man auch seine Geschichte erzählt. So ist es auch heute. Das ist eine aktuell gefühlt positive Anstrengung. Wenn ich gleich das Studio verlasse, wird das erstmal mindestens eine Stunde absolute Leere sein in meinem Kopf und ich werde wahrscheinlich hundemüde sein, weil das wahnsinnig anstrengend ist. Und genauso anstrengend wäre es, glaube ich, für mich auch, wenn ich mich in Gruppen oder anderen Gremien organisiere oder vielleicht sogar selber noch einen Organisationsteil übernehme, den ich vielleicht zeitlich nicht leisten kann. Und ich möchte so etwas nur machen, wenn ich es mit voller Energie machen kann. Und da liegt es mir am nächsten, vielleicht direkt sogar mit Kindern oder Vereinen was zu machen, weil das meine Komfortzone ist und weil ich dann weiß, dass ich Kindern in dem Moment helfen kann. Wenn ich Gremienarbeit mache, wie hat es zweimal schon gesagt, ist nicht so das, was mir im Moment, glaube ich, so gut passt. Und dann wüsste ich, wäre die Zeit, die ich dort einsetze, ja, hätte die falsche Priorität in den anderen Dingen, die ich noch um mich herum habe, mit Familie, Arbeit und Nebenjob.
Lassen Sie Ihre Erfahrungen auch in Ihre Arbeit als Co-Trainer einfließen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass ich, glaube ich, sehr sensibel damit umgehe. Als Trainer der Herren, damals als Head Coach, war es was anderes. Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht an meine eigene Vergangenheit gedacht. Aber jetzt im Umgang mit den Damen auch natürlich immer wieder, auch berechtigterweise ist es eben in der Öffentlichkeit diese Hashtag MeToo-Debatte und alles, was dort angestoßen wurde, sehr, sehr positiv, auch im Bereich Frauensport, dass dort einfach nochmal respektvoller auch mit dem Körper der Frau umgegangen wird und es nicht selbstverständlich ist, eine Frau anzufassen, wo auch immer. Und ich bemerke für mich selber, dass ich die Frauen halt vorher frage, wenn es einfach Übungen gibt, und das ist im Basketball so, wo man Frauen anfassen muss oder den Körper des Übenden anfassen muss, um vielleicht eine Schulterachse zu verändern oder beim Wurf sind es teilweise Feinheiten, dass die Finger nicht weit genug auseinander sind. Das kann man sagen oder man kann es eben vormachen oder vielleicht sogar nochmal einen Finger weiter rüber schieben. Das muss dann mal so sein. Das muss auch zugelassen werden weiter im Sport. Ich möchte da nicht missverstanden werden, dass es keinen Körperkontakt zwischen Trainer und Sportler mehr geben darf. Im Gegenteil. Ich glaube, dass Körperkontakt was sehr Positives sein kann und auch natürlich viel Positives auch ausstrahlt. Auch eine Athletin oder ein Athlet muss auch mal umarmt werden können von einem Trainer, ohne dass man gleich denkt, da passiert irgendwas, was nicht passieren darf. Aber mich selber hat es insofern sensibilisiert, dass ich auch in der Regel ein komisches Gefühl habe, um ehrlich zu sein, die Spielerin nach einem Sieg zu umarmen. Selbst dabei fühle ich mich so ein bisschen komisch. Obwohl es einfach nur Freude ist in dem Moment. Und wenn eine Spielerin auf mich zukommt und die Arme ausbreitet und sagt, ey Coach, wir haben schon wieder gewonnen. Ja, das ist ein tolles Gefühl. Man möchte sie umarmen, das tue ich dann auch. Aber es ist erstmal so, ja, also ich stocke dann im Moment. Und das merken auch viele. Deswegen, glaube ich, werde ich da häufig so angesehen, als wäre ich eher ein körperkontaktarmer Mensch. Ja. Ich hoffe, dass sich das wieder ein bisschen verändert. Und ja, schwer zu erklären, wenn man das 30 Jahre so gewohnt war, sich da eher zurückzuhalten und zu distanzieren. Und ich hoffe, dass das wieder so ein bisschen wiederkommt. Ich merke, ich bin da auf einem positiven Prozess, was auch das Lachen und das Weinen angeht, was eben ein bisschen mehr zurückkommt als vorher. Aber ich hoffe, dass auch Körperkontakt wieder, ein freundschaftlicher Kontakt irgendwo ein bisschen mehr zurückkommt.
Wie haben Sie sich da hingearbeitet? Wer hat Ihnen bei der Aufarbeitung geholfen?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil ich bislang den therapeutischen Prozess vermieden habe. Ich kann gar nicht genau erklären, warum. Vielleicht habe ich Angst davor. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist, ja, weil ich mich selber als, Sie sagten das gerade so schön, großen, starken Mann sehe, der wahrscheinlich Angst davor hat, vor einer fremden Therapeutin zu weinen. Das ist so das, was ich mir in den letzten Wochen so erkläre. Ich habe eine gute Freundin aus dem Basketball, die mit ihrem tief im Psychologiestudium steckt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich ihr meine Geschichte erzählen könnte. Und sie hat gemerkt, da ist was, was der mir sagen will. Und ich habe ihr das mal, ich habe gesagt, können wir mal spazieren gehen? Ich habe was auf dem Herzen und ich glaube, du kannst mir helfen. Und ihr habe ich das erzählt und jetzt haben wir uns danach 3 oder 4 Mal getroffen und ich habe ihr die Geschichte immer weiter erzählt in aller Tiefe. Sie hat mich auch sehr bestärkt, Dinge zu tun, auch in meinem Aufarbeitungsprozess mir sehr, sehr geholfen. Eigentlich ist es fast eine Art Therapie, die ich mit ihr mache. Aber sie sagt selber, sie möchte die Verantwortung einer richtigen Therapie lieber abgeben und das akzeptiere ich natürlich und werde mir wahrscheinlich, die Erkenntnis habe ich jetzt, da auch therapeutische Hilfe suchen müssen. Aber auch da bin ich ehrlich, für mich ist das total schwierig, mich darauf einzulassen, denn es wird in diesen Momenten, weil es auch meine Familie angeht und dadurch viele Dinge angestoßen werden, angetriggert werden, glaube ich, in so einem Therapiegespräch, die sehr schwierig sind und ich möchte das Gefühl haben, in dem Moment nicht alleine auf meinem Stuhl zu sitzen und werde von der Person, die mich therapiert, einfach nur angeschaut oder kriege eine nächste Frage gestellt oder kriege ein Taschentuch gereicht. Ich habe für mich immer das Gefühl, dass ich, wenn ich diese Geschichte teile, nachher auch jemanden in den Arm nehmen möchte. Irgendwo ist dann schreit es in meinem Körper danach, Mann, jetzt muss ich auch mal gedrückt werden, jetzt geht es mir gerade wirklich schlecht. Ist das irgendwie machbar? Und ich habe das Gefühl, dass mir eine Therapeutin oder ein Therapeut das wahrscheinlich nicht gibt, weil es einfach eine total professionelle und in keiner Weise freundschaftliche Beziehung ist. Und aktuell habe ich es immer nur mit Freunden geteilt oder jetzt mit Ihnen oder ein, zwei anderen, ja, eher außenstehenden Personen. Aber das ist schwierig. Also das sind so die Sorgen oder Ängste, die ich habe, dass ich da in der Therapie, glaube ich, nicht ganz freisprechen kann.
Haben Sie jemals wieder Tennis gespielt?
Ja, ich habe zwischendurch nochmal Tennis gespielt, um teilweise mein Studium damals so ein bisschen co-finanzieren, aber es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Es hat mir in der Gruppe total Spaß gemacht, die Leute waren wahnsinnig nett, aber ich habe es dann nach 2 Jahren direkt wieder aufgegeben, habe mich dann nochmal im Alter von 30, 31 überreden lassen, eine Saison zu spielen in meinem Heimatclub, auch das hat Spaß gemacht. In der Gruppe, aber das Tennisspielen an sich nicht. Es war eine Qual, man wird getriggert. Ich habe dann auch für mich nach den Spielen immer wirklich lange gebraucht, um wieder klare Gedanken fassen zu können, weil man in einer Art Film ist. Ich Abläufe, die ich damals mit diesem Trainer trainiert habe, immer wieder auf dem Tennisplatz mache. Und in dem Moment, wo ich es tue, konzentriere ich mich gar nicht auf das Match, auf das Spiel, sondern werde direkt in Kindheitssituationen gepackt. Und das war immer sehr, sehr schwer. Und jetzt seit 3 Jahren sind wir umgezogen mit unserer Familie, wohnen direkt neben einer Tennisanlage und habe dort wieder angefangen zu spielen mit extrem netten Menschen, die alle, will ich sagen, gute Freunde geworden sind und die, ohne dass sie es wussten, eigentlich meine Therapeuten im Tennis waren und denen ich eben auch direkt nach meiner Familie eigentlich meine Kindheitsgeschichte erzählt habe und bin wahnsinnig dankbar dafür, diese Menschen da gefunden zu haben, weil die mich auch bestärken, eigentlich jederzeit auch für uns als Familie auch da sind und da ist ein ganz toller Freundeskreis draus entstanden. Und seitdem macht mir das Tennisspielen wieder Spaß. Das erste Jahr war es nicht so, da war es schon noch sehr anstrengend, aber ich wollte unbedingt weitermachen. Ich wollte mich damit auch irgendwo selber therapieren und mir zeigen, hey, das macht schon noch Bock, was du da tust. Und dann ging es aber auch sehr schnell voran und dann hat man doch wieder Erfolg und jetzt dann auch bei den Herren 40 mal deutsche Meisterschaften gespielt und so. Und dann kommen eher so diese positiven Aspekte und die überwiegen dann gegenüber den negativen. Und mittlerweile ist es so, dass es fast ausschließlich Spaß ist. Ich hatte jetzt im Sommer nochmal einen Moment, wo mir die Knie weggegangen sind, als ich meine Kinder auf der Tennisanlage gesehen habe, die wahnsinnig viel Spaß hatten. In dem Moment habe ich gerade selber gespielt mit einem guten Freund und für mich passte dieses Bild des kleinen blonden Jungen, der Spaß auf der Tennisanlage hat, nicht. Und da hatte ich schon einen kleinen Zusammenbruch, weiß nicht, aber meine Knie haben mein Gewicht nicht mehr getragen, sagen wir es mal so. Das war ein schwieriger Moment, ja. Aber auch das gehört für mich, sofern ich mich da selbst analysieren darf, zu einer Art Eigentherapie dazu, mich so einen Moment zu stellen. Und seitdem geht es auch deutlich besser.
Sie haben gesagt, Sie haben Erwartungen auch, wenn Sie Ihre Geschichte erzählen, wenn Sie sich öffnen. Was erwarten Sie nach diesem Interview, wenn das ausgestrahlt ist?
Ich möchte, dass dieses Sportnetzwerk, in dem ich ja bin, ob ich es will oder nicht, durch Tennis und Basketball, ich möchte, dass darüber gesprochen wird, weil es einfach ein blödes, unangenehmes Tabuthema ist, dem man sich nicht widmet. Und ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, hast du vom Kaminski gehört? Hast du das mitbekommen, dieses Interview? Und gerade wenn das gesagt wird, dann wird dadurch ja klar gemacht, dass der nächste Mensch es sich anhört und wieder drüber spricht und wieder drüber spricht, weil dieses Thema einfach da ist. Und die Zahlen des Missbrauchs im Sport sind eben höher als in der Kirche. Und da wird es den Trainern, die eben pädophile Neigung haben, noch einfacher gemacht als in der Kirche, in meinen Augen. Und das muss unterbunden werden. Und dazu möchte ich einfach gerne beitragen, indem ich das teile und dieses Tabu anspreche und mich da auch hinstelle und sage, ja gut, mir ist es auch passiert. Aber jetzt müssen wir uns irgendwie kümmern, dass es nicht mehr passiert und am besten schon morgen nicht mehr passiert. Nicht erst, wenn Politik und Justiz und Co. in 2 Jahren das nächste Papier verabschieden und dann wieder was auf den Weg gebracht wird und dann erst eine Stelle eröffnet wird und hier wieder Fördergelder fließen. In meinen Augen muss das einfach zum Schutz der Kinder so schnell wie möglich passieren.
Das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk mit Andrea Schildke und Boris Kaminski, dem ich ganz, ganz herzlich danke, dass er seine Geschichte mit uns geteilt hat. Sie können das Ganze nachhören unter www.deutschlandfunk.de/sport oder als Podcast.